Ich wusste, sie ist mir nicht mehr so gut gegangen, aber im Gyofu habe ich einfach reingelenkt, die Kaste an die mitgenommen. Und als es darum gegangen ist, die Bluse anzulegen, habe ich gemerkt, ich glaube, die hat die schon jahrelang nicht mehr angehabt und die hat sie verwechselt mit einer anderen Bluse. Und die war mir so eng, dass ich also die Kutte nie abziehen durfte. weil, also es wäre peinlich gewesen. Und das sind so Momente, wo einem etwas zu eng ist. Aber es geht jetzt nicht nur um Kleidungsstücke, sondern es geht um andere Sachen, wo es einem mega eng wird. Was ist ein guter Christ? Oder was macht ein guter Christ? Sagt mir das einmal. Vertraut auf Gott. Ist mit Gott vereint. Genau. Genau. Schön. Tut seine Liebe repräsentieren. Oder was macht der Christ nicht? Könnte man auch noch sagen. Ein Christ kann sich an mega, sollte sich an mega viele Vorgaben von der Kirche halten. Kontrolle, genau. Ist noch etwas? Geht nicht ganz alles an der Steuererklärung. Gut, fahren wir weiter. Als ich noch so frisch bekehrt war, also ich bin ja in diesem Chor, bin ich Soldatin geworden, zu Rheinach, und bin dann aber noch später in ein kleineres Chor. Und dort hat mir jemand gesagt, Kathi, eine Christin trägt eigentlich keine Hose. Und ich war recht ausgeflippt, so, als ich dann Christ geworden bin. Also habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich etwas brav werden. Aber das ist mir schon recht eingefahren. Eine Christin trägt keine Hose. Und meine Brüder, die haben schon Mühe gehabt, dass ich die Helsarmee bin. Und als ich dann jemanden mal einen Rock angelegt habe, sonst haben sie gedacht, das jetzt ist sie. Genau. Und das ist schon recht für mich. Ich dachte, geht es noch? So. Aber ich war so in der Liebe von Jesus und so begeistert. Und es hat mir gar nicht so viel ausgemacht, eigentlich, der Kommentar. Und jetzt schauen wir einen Bericht an, und zwar aus dem Galater. Wir werden miteinander jetzt einen Bibeltext lesen, wo es auch so ein bisschen darum geht, was jemandem eng geworden ist. Galater 2, 11 bis 6. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nicht-jüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwistern. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nicht-Jude zu leben, Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Also der Petrus kommt auf Antiochien, um die neue Gemeinde dort zu besuchen. Und die neue Gemeinde, das hat es noch nie gegeben. Weil eine Gemeinde aus Juden und Nicht-Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Also zwei total verschiedene Kulturen. Und wir waren ja in Israel. Und wir haben auch gesehen, es gibt dort auch verschiedene Glaubensrichtungen. Die mit dem Löckli, die ganz stark sich als Gesetz halten und beten. Aber auch Juden, die Juden sind und nicht so angelegt sind, aber gleich jüdisch sind und so leben, koscher leben. Zwei sehr verschiedene Kulturen und das schmeckt jetzt schon nach Konflikt. Also die Judenchristen, die haben eingesehen, dass auch nicht Juden oder weitere Vorbedingungen zum Glauben an Jesus eben das können und auch wenn die Unterschiede da sind, dass sie genau so können Jesus dienen. Und dass der Heilige Geist auf die Gemeinde gekommen ist und sie erfüllt hat und sie Jesus erlebt hat. Und jetzt kommt der Petrus zum Besuch und natürlich wird man dort zum Essen eingeladen. Und er ist hergehöckelt und hat mit diesen Christen gegessen. Mit diesen nicht-jüdischen Christen. Und das heisst, er hat das Essen gegessen, das sie ihm vorgesetzt haben. Wahrscheinlich war das nicht nur Rindfleisch oder Fleisch ohne Blut, wo ganz genau eingehalten werden bei den Juden. Und ihr wisst ja auch, die Juden, die Vorschriften, da ist Milchküche. Und da ist Fleischküche. Und das darf nicht vermischt werden miteinander. Sonst wäre es unrein gewesen. Und er isst zusammen mit diesen Nicht-Juden und vernachlässigt also das Speisegebot. Wir können sagen, er ist ja Jod. Aber eben, ihr wisst ja, dass der Petrus vor einem Zeitli, wo er Gast war, bei einem Gerber war er auf der Terrasse und dort hatte er eine Vision. Und Gott, er hat gesehen, wie ein Tuch runtergelassen worden ist und dort hat es unreine Tiere in diesem Tuch inne. Und was hat Gott in Petrus gesagt? Komm, iss und schlacht. Und der Petrus hat gesagt, nein, das kann ich doch nicht. Was, das ist doch unrein. Und Gott hat ihm ganz klar gesagt, was Gott für rein erklärt hat, sag du nicht, es ist unrein. Kurze Zeit später kommt der Cornelius, der bei ihm anklopft. Er geht zum Cornelius, der ein Nicht-Jod war, und geht dort her. Geht so in mein Haus. Wegen dieser Vision, wo Gott hier in Petrus ganz klar gezeigt hat. Das war wie eine Öffnung zu den Nicht-Juden. Und jetzt schreibt der Paulus den Brief. Was ist dort passiert? Jetzt kommt er zurück zu dieser Situation in Antiochien, geht dort her, wo es wieder Nicht-Juden hat. Und sie essen miteinander. Das Essen miteinander, das bedeutet aber auch ganz klar, ich nehme euch als vollwertige Brüder und Schwestern an. Ihr seid vollwertige Christen, ihr seid wie ich. Genau so erlöst, genau so Christen. Ob ihr jetzt Juden seid oder ob ihr jetzt nicht Juden seid. Aber Achtung, und dabei passiert etwas Interessantes. Jetzt kommen Männer von Jerusalem dorthin. Die kommen auch dorthin. Und wo der Petrus dort am Tisch sitzt und isst, wird es ihm plötzlich geschmacht. Die verfechtet Beschneidung. Und er weiß ganz genau, die schauen ganz klar, was er jetzt macht. Und in dem Moment wird das Korsett sehr eng für den Petrus. Was denken die jetzt über mich, wenn ich mit den Nichtjuden esse? Wenn ich mein Brocken, mein Brot jetzt in diese Soße, vielleicht Schweinefleisch oder was auch immer, dünken und das esse. Ich werde nichts von denen beobachtet. Obwohl Gott mir diese Vision gegeben hat und ich eigentlich voll zu dem kann stehen, wo Gott mir gezeigt hat, ist es immer unwohler geworden. Und was macht er? Er steht auf und verlässt den Tisch. Er trennt sich von den Nichtjuden, mit denen, die er gerade isst, und tut so, als ob er nie daran gedacht hätte, die jüdische Speiseregel zu missachten. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich erwartet man schon von dem Petrus, der so mächtig gebraucht worden ist nach Pfingsten und Wunder erlebt hat, etwas ganz anderes. Dort klar zu dem zu stehen, wo Gott ihm gezeigt hat. Plötzlich kommt das Gesetzliche und die Meinung von denen von Jerusalem ist ihm wichtiger als das, was Gott ihm da gezeigt hat in dieser Vision. Er kommt in einen Konflikt. Wenn das vorher so tabu war, ist es doch jetzt okay. Und unter dem gesetzlichen Druck, der da entsteht, ist es verständlich, dass er in Schwanken kommt. Dass er verzweifelt ist und da wird es eng für ihn. Und jetzt meldet sich der Paulus. Und zwar heftig. Das können wir heute noch lesen, wie der Paulus dort reagiert hat. Gott sei Dank. Weil ich denke, es ist ganz etwas Wichtiges auch für uns. Er kommt im Petrus vor der versammelten Gemeinde, vor den Christen und Juden und anderen Völkern entgegen und stellt ihn zur Rede. Er sagt, hey, das ist Heuchelei, was du da machst. Was machst denn du da? Du bist doch beim Cornelius gewesen und dort war es egal, ob du Schinken gegessen hast oder nicht. Und du hast es miterlebt, wo alle mit dem Geist erfüllt worden sind. Aber jetzt, wo diese Leute kommen, isst du nur wieder koschere Sachen. Du bist doch inkonsequent. Hör auf, dich zu verstellen. Hör auf, im Gefallen für andere Menschen zu leben. Tu das, wo du weißt, dass es in der Freiheit entspricht und wo Jesus uns gebracht hat. Bis ein Nachfolger von Jesus, egal ob es den anderen gefällt oder nicht. Es ist doch klar, dass kein Mensch vor Gott wird retten und kann sagen, ich erfülle deinen Willen. Ich halte dein Gesetz. Niemand ist aus seinem Tun gerechtfertigt. Weil wir leben in der Gnade. Und diese Geschichte zeigt uns, wie schwach dass wir doch einfach als Menschen sind. Wie schwach dass ich oft bin. Wie manchmal schaut man vielleicht, wer ist da. Wird es jetzt vielleicht riskant, wenn ich das sage? Oder man schaut so verstohlen zum anderen und schaut die Reaktion vom anderen an. Wir haben in Gurzelen einmal ein Abendmahl vorbereitet. Das ist schon manches Jahr lang her, am Karfreitag. Und wir waren nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich machen sollen. Und dann haben wir gesagt, mal, es stimmt. Am Karfreitag wollen wir miteinander das Abendmahl nehmen. Wir haben es nicht ausgeteilt, sondern wir haben gesagt, jedes soll vorgehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Brot und den Traubensaft jemandem bringen und einfach sagen, der Leib Christi gebrochen für dich und das Blut vergossen für dich. Und bevor wir angefangen haben, kommen plötzlich unangemeldet unsere Vorgesetzte, unsere Divisionsoffiziere rein. Und der Peter und ich haben uns dann gerade angeschaut und haben gedacht, ja, schön, und das sind so, oder? Oh, was denken jetzt die? Und wir haben das so schön erlebt. Sie sind als Erste führen und haben es einander gegeben. Und dann sind sie zu den anderen und haben sie ihnen gebracht, zu unseren Gottesdienstbesuchern. Und das sind so Gefühle, oder? Und so Momente, die wir manchmal erleben. Wenn wir im Restaurant hocken und die Hände falten und beten für das Essen. Und es uns so egal ist, was die anderen denken. Und dass nur wichtig ist, was wir einfach machen. So ein Moment, wo es uns überwindet, kostet, Stellung zu nehmen. Kennt ihr das? Als Christen. Wenn man mit der Uniform unterwegs ist und uns jemand anspricht. Am letzten Sonntag ist jemand gekommen, wo wir die Taufe hatten. Und dann hat jemand gefragt, was macht ihr da? Ja, erklären. Stellung nehmen. Wie viel spüren wir, wenn es darum geht, anderen Menschen zu gefallen? Und genau ist es auch in Petrus gegangen. Aber nicht in einem unangenehmen Konflikt mit den strengen Leuten, aus Jerusalem zu geraten, vielleicht einfach da nicht, um die Autorität zu verlieren, die er hatte. Er ist ja auch wieder auf Jerusalem gegangen, predigen. Als Jod, oder? Vor dem Hohen Rat. Und vielleicht hat er auch dort Angst gehabt. Was denken denn die Juden von mir? Dann werde ich angekriegt. In seinem Verhalten hat er etwas anderes gezeigt, als seine eigentliche Überzeugung, seiner eigentlichen Überzeugung entsprochen hat. Und das mit dem Ziel, ein bisschen eine bessere Position überzukommen. Oder? Das ist das manchmal, was wir wollen. Ich mache jetzt nicht das. Ich komme jetzt nicht dafür, wo Gott mir eigentlich aufs Herz gelegt hat. Wo ich vielleicht eine Vision oder wo ich einen Auftrag vom Herrn überkommen kann. Eine ganz klare. Was denkt denn der andere? Wie reagiert denn die Gemeinde, wenn ich einmal eine Gabe brauche, wo Gott mir ganz klar gegeben hat? Und ich eigentlich weiss, ich soll die Gabe brauchen. Und ich darf die Gabe brauchen, sie ist wichtig. Wie reagiert denn der andere? Schade. So schade, wo ich schon öppe gemerkt habe, wo mir Gott ein Möpfli gegeben hat. Und ich das nicht gemacht habe, weil ich denke, was denkt der andere von mir? Gesetzlichkeit führt immer schnell zu Heuchelei. Und Heuchelei zieht dann weitere schlimme Folgen nach sich. Im Galater 5,1 lesen wir, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Heißt das jetzt also, dass wir uns an keine Regeln halten müssen? Was bedeutet das? Natürlich nicht. Aber wir sollen schon genau hinschauen, um was das geht. Das hängt nicht vom wöchentlichen Gottesdienstbesuch ab oder vom Bibellesen oder von unserem Gebet, sondern der Geist Gottes will uns in eine Freiheit nehmen, die Ketten sprengt, die viel mehr bewirkt, als dass wir manchmal in unseren Gedanken vorstellen können. Und es gibt ein Gebot, das für uns alle gilt. Jesus antwortet auf die Frage nach dem höchsten Gebot. Das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und deiner Kraft. Und dann kommt das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist grösser als diese beiden. Also es geht um die Liebe Gottes zu den Menschen und es geht um die Liebe der Menschen zu Gott. Es ist aber wichtig, dass es nicht um die Buchstaben vom Gesetz geht, sondern es geht um die Liebe. Ein Glaube, der Gott gefällt. Und da heisst es, ich befreie mich von jedem Korsett, wo mich mit Regeln oder Gesetzen zwingen will. Ich lebe aus der Freiheit heraus, die Gott mir schenkt. Ich allein bin für mein Denken und für mein Handeln verantwortlich. Aber ich erkenne auch da drin, der grosse und gütige Gott, der mir die Freiheit schenkt. Und genauso wie der Petrus die Korrektur gebraucht hat mit dem Erlebnis mit den Nichtjuden, genauso brauche ich die auch immer wieder. Oder manchmal hilft es auch, wenn wir zu jemandem gehen dürfen und sagen, hey, lass dich nicht einhängen. Lass dich nicht einschnüren. Merkst, wie jemand zieht an deiner Taille und du nicht mehr schnaufen kannst. Lass dir die Freiheit vom Geist schenken. Da habe ich dann die Freiheit. Und im 2. Korinther 3,17 steht, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lassen wir uns beschenken von dieser Freiheit. Von dem Heiligen Geist, von unserem guten Gott. Und lassen wir uns nicht einhängen. Durch irgendwelche Sachen. In dieser Freiheit dürfen wir diese Vision leben. Dürfen wir leben und Freude haben und juchzen. Und uns führen und diese Freiheit leben in dieser Chor, in unserer Chorfamilie. Sei das mit den Gaben. Sei das mit dieser Vision, die Gott uns schenkt. Und wir dürfen uns beschenken gegenseitig. Lassen wir uns leiten durch den Geist und uns zeigen, wo wir in der Gesetzlichkeit stecken und eben Sachen machen, weil es andere von uns erwarten. Ich möchte euch gerne noch etwas vorlesen. Und ich gehe nachher durch die Reihe und verteile jedem eins. So ein Buchzeichen. Es hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe. Du machst mich frei von kranker Religion, von Angst und Menschenfurcht. Du machst mich frei von meiner Illusion, von meiner Lebensflucht. Du machst mich frei zu staunen wie ein Kind, das aus Vertrauen lebt. Du machst mich frei zu tanzen wie der Wind, von deinem Geist bewegt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, die du uns gibst. So ist die Freiheit, weil du uns liebst. Du machst mich frei, Versagen zu gestehen, zu weinen, wenn es schmerzt. Du machst mich frei, meine Fehler einzusehen, zu lachen über mich selbst. Du machst mich frei, zu tun, was mein Herz sagt, auch wenn's anderen nicht gefällt. Du machst mich frei von dem, der mich verklagt, vom Urteil dieser Welt. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Das ist die Freiheit, weil du uns liebst. Amen.